ARD.
Herzlich willkommen zum Diskurs mit Stefan Nölke. Heute bin ich im Gespräch mit Thomas Müller-Bahlke, dem Direktor der Frankischen Stiftungen in Halle. Thomas Müller-Bahlke arbeitet dort seit 1992, zunächst 10 Jahre als Leiter des Archivs und dann ab 2003 als Direktor. Er hat den Neuaufbau der Frankischen Stiftungen vorangetrieben und auch vollendet, und zwar architektonisch und institutionell. Unter seiner Ägide haben sich die Frankischen Stiftungen zu einem einzigartigen Zentrum entwickelt, wo viele, viele Bildungseinrichtungen gemeinsam mit sozialen Angeboten unter einem Dach zusammenfinden. Eine große Leistung, ein großes Engagement für diese altehrwürdige Institution, die zu DDR-Zeiten völlig runtergekommen war und sich nach der Friedlichen Revolution neu erfinden, ja, und auch nochmal neu gegründet werden musste. Eine zweite Gründung nach der ersten durch den pietistischen Reformtheologen August Hermann Francke im Jahre 1698. Thomas Müller-Bahlke geht nun im August 2025 in den Ruhestand. Gemeinsam mit ihm wollen wir in der kommenden halben Stunde zurückblicken auf sein Lebenswerk und auch darüber sprechen, wo die Frankischen Stiftungen heute stehen und welchen Platz sie einnehmen in der Stadt Halle, aber auch national und international. Und damit herzlich willkommen, Thomas Müller-Bahlke, hier bei MDR Kultur.
Vielen Dank für die Einladung.
Nach über 3 Jahrzehnten, Thomas Müller-Bahlke, verlassen Sie jetzt die Frankischen Stiftungen. Wie fühlt sich das an?
Das ist ein ungewohntes Gefühl und das ist auch ein Wechselbad. Es ist ja tatsächlich so, dass ich hier seit eigentlich über 33 Jahren ein- und ausgehe, denn ich bin schon in der Wende hierher gekommen und bin ja zunächst Forschungsstudent gewesen. Und dass das jetzt ein Ende hat, hat auch sein Gutes, weil ich dann ein freier Mann bin ab September.
Ein freier Mann mit der Gewissheit, dass das Haus gut aufgestellt ist und die Nachfolgerin ab September ja auch schon feststeht. Das ist die aus Halle stammende Theologin und Kulturmanagerin Marianne Schröter.
Wir alle hätten uns keine bessere Wahl vorstellen können des Kuratoriums, denn Frau Schröter kommt nicht nur aus Halle, sondern kennt auch die Frankischen Stiftungen von Jugend an und hat in ihrem Berufsleben viel Erfahrung in den richtigen Gebieten gesammelt, um jetzt die Frankischen Stiftungen zu übernehmen und weiterzuführen. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Für mich ein beglückendes Gefühl.
Die Hallenser kennen natürlich die Frankischen Stiftungen und wissen relativ genau, was sich dahinter verbirgt. Ein großes Ensemble, etwas außerhalb vom alten Stadtzentrum. Aber vielleicht für einen Außenstehenden ist es vielleicht nicht so ganz zu überblicken, was die Frankischen Stiftungen eigentlich sind, weil sie so viele Einrichtungen unter einem Dach eben beherbergen. Wobei eigentlich müsste man sagen, unter mehreren Dächern, denn es ist ja, wie gesagt, ein ganz großes Areal, auch ein denkmalgeschütztes Areal, einmaliges Areal.
Ja, das stimmt. Die Frankischen Stiftungen erstrecken sich ja auf 14 Hektar Größe in der Innenstadt, direkt außerhalb vor den alten Stadtmauern und umfassen über 50 Gebäude und Gebäudeteile, die zum guten Teil im 18. Jahrhundert errichtet worden sind. Natürlich von August Hermann Francke und seinen unmittelbaren Nachfolgern, aber dann auch immer ergänzt von den späteren Direktoren bis ins 20. Jahr, wenn man genau hinguckt, sogar bis ins 21. Jahrhundert. Und die Frage, was die Frankischen Stiftungen eigentlich sind, ist tatsächlich nicht mit einem Satz zu beantworten. Wir pflegen salopp dann zu sagen, sie sind mehr als ein Museum. Und wir haben ja vor vielen Jahren schon den Slogan kreiert, dass die Frankischen Stiftungen ein großer kultureller Bildungskosmos sind. Genauer hingeschaut kann man sagen, die Frankischen Stiftungen sind heute auf 4 Feldern unterwegs, nämlich in der Kultur, werden ja gefördert als Kulturstiftung im Lande Sachsen-Anhalt, aber auch von der Bundesregierung und von der Stadt Halle. Dann sind sie im Bereich der Wissenschaft unterwegs. Nach unserem Verständnis kann Kultur ohne wissenschaftliche Fundierung zumindest in unserem historischen Bereich nicht richtig funktionieren. Drittens natürlich Bildung. Es geht immer darum, die Bildungstraditionen August Hermann Frankes fortzusetzen. Und viertens haben wir in den letzten 20 Jahren auch einen ganz starken sozialen Zweig aufgebaut und lassen uns jetzt von außen bescheinigen, dass die Frankischen Stiftung offensichtlich die einzige Institution bundesweit ist, die systematisch kulturelle Bildung und soziale Arbeit miteinander verschränkt unter einem Dach.
Was meinen Sie mit sozialen Einrichtungen?
Das geht damit los, dass die Frankischen Stiftungen Träger von 4 Kindertagesstätten sind. Welche Kultureinrichtung hat sowas zu bieten? Geht damit weiter, dass wir ein großes Familienkompetenzzentrum für vor genau 20 Jahren gegründet haben. Wir haben das renommierte Kinderkreativzentrum Krokoseum vor 25 Jahren an den Start gebracht. Genau mit dem Anspruch, Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren unabhängig von ihrer sozialen Herkunft mit Bildungsangeboten zu uns zu holen. Und das Ganze wird dann ergänzt beispielsweise um das sogenannte TIC, das ist ein Treff im Quartier für Jugendliche. Wir haben aber auch einen Sportverein gegründet mit mittlerweile 1600 Mitgliedern, der letztlich aus demselben Motiv heraus entstanden ist, nämlich Zielgruppen anzusprechen, die wir über ein reines museales Angebot gar nicht erreichen würden.
Und gleich nebenan, neben dem Krokoseum, ist dann auch die Bundeskulturstiftung, weil Sie eben das 21. Jahrhundert erwähnt haben. Die sind gleich nebenan in einem Neubau, aber eben auch noch auf ihrem Areal zu Hause.
Das stimmt. Die Frankischen Stiftungen haben ein freies Grundstück zur Verfügung gestellt, damit die Bundeskulturstiftung dort im Jahr 2010 bis 2012 ihren Hauptsitz errichten konnte. Sie sind ja 2002 hier in Halle gegründet worden von der Bundesregierung. Und ich glaube, dass das eine gute Entscheidung war, weil sie somit gleich in einem sehr lebendigen kulturellen Umfeld angekommen sind.
Ja, und der Nukleus, der Ausgangspunkt sozusagen, waren wenige Taler, die August Hermann Franke, Pfarrer im hallischen Vorort Glaucha, am Ende des 17. Jahrhunderts als Spende erhalten und mit dem er dann erstmal ein Waisenhaus gegründet hat. Das war die Urinstitution. Und bald darauf kamen dann eine Druckerei, ein Verlag, eine Buchhandlung, ja, und eine Apotheke dazu. Und ja, wie groß war dann der Aktionsradius insgesamt?
Die Gründungsgeschichte der Frankischen Stiftung ist für uns heute noch der Leitfaden für unser Tun und Arbeiten. Deswegen ist es wirklich wichtig, sich auch immer wieder auf diese Anfänge, auf diese kleinen Anfänge von August Hermann Franke zu besinnen und sich klarzumachen, dass August Hermann Franke vor über 325 Jahren nicht als ein Vertreter einer Institution oder als Adliger oder als jemand mit großem Vermögen angetreten ist, um seine großen Ideen umzusetzen, sondern wirklich, man könnte heute sagen, aus bürgerschaftlichem Engagement mit dem Anspruch angetreten ist, die Defizite in seiner Gesellschaft mit beheben zu helfen. Und einen moderneren Ansatz kann man sich ja gar nicht vorstellen, um auch die eigene Stiftungsarbeit heute daran auszurichten.
Lassen Sie uns kurz über Franke sprechen. Frankes Pietismus hat Preußen, Halle kam ja dann Ende des 17. Jahrhunderts zu Preußen. Der hallische Pietismus hat Preußen geprägt, weil hier eben auch tausende Theologen, das heißt tausende Lehrer ausgebildet wurden, die den Geist der Institution in ganz Preußen dann verbreitet haben. Und wesentlichen Anteil hatten diese Theologen, dass sich die sogenannten preußischen Tugenden herausgebildet haben. Treu sein im Geringsten lautete das Motto von August Hermann Franke. Daraus wurde dann üb immer Treu und Redlichkeit. Nun sind diese preußischen Tugenden auch ein bisschen in Verruf geraten, würde ich mal sagen. Und auch Frankes Erziehungsmethoden waren jetzt nicht nur fortschrittlich im heutigen Sinne, wenn ich dran denke, dass eben das Lachen und das Tanzen eben auch verpönt waren bei ihm. Was entgegnen Sie Leuten, die sagen, naja, der August Hermann Franke, der gehört eigentlich nichts wirklich auf den Sockel gehoben?
Also zunächst muss man ja die Grundidee von August Hermann Franke benennen und auch verstehen. Und die Grundidee war grandios, nämlich soziale Ungleichheit durch Bildung zu überwinden. Wenn man sich diesen Gedanken durch den Kopf gehen lässt, dann ist er an Modernität gar nicht zu überbieten. Denn Franke hat in einer Zeit gelebt, als noch das Almosenwesen im Grunde genommen dafür gesorgt hat, dass Menschen, die in benachteiligten Verhältnissen geboren wurden, auch nie da rauskamen. Und hat aus diesem Impuls heraus dann das Waisenhaus zusammen mit einer Schule gegründet, um wirklich die schwächsten Glieder der Gesellschaft zu ertüchtigen, als selbstverantwortliche Menschen durchs Leben zu gehen. Und dafür hat er eine für damalige Zeit hochmoderne Pädagogik an den Start gebracht. Ich nenne nur das Stichwort Realienunterricht. Die erste Realschule in Deutschland, die heute immer noch ein Zweig unseres Schulwesens darstellt, ist hier in Halle gegründet worden und von August Hermann Franke ganz wesentlich vorangebracht worden. Und wenn man sich die preußischen Tugenden anschaut, dann sind das ja im Grunde genommen christliche ethische Regeln, die er da angewandt hat. Ich will mal ein kurzes Beispiel nennen, nämlich Pünktlichkeit. Pünktlichkeit ist ja so ein typisches Beispiel dafür, was man früher mit Deutschen verbunden hat. Und hat das ja auch so ein bisschen verlacht und gesagt, naja, das sind eben auch Sekundärtugenden und so. Die Idee von der Pünktlichkeit geht letztlich auf den christlichen Gedanken zurück, dass die Lebenszeit ein Geschenk Gottes ist, mit der man sorgsam umzugehen hat. Und deswegen sollte man sein Leben nicht vertändeln, so würde es August Hermann Franke vielleicht gesagt haben, sondern sollte sich ganz genau überlegen, wie man sein Leben organisiert und was man eben tut und das auch bis auf den Tag genau. Und so hat August Hermann Franke die erste Generation von jungen Menschen erzogen, die in der Lage waren, mit der Uhrzeit umzugehen. Etwas, was für uns heute völlig selbstverständlich ist, weil wir mit der Smartwatch unseren Einkauf bezahlen, war vor 325 Jahren neu, weil man eigentlich in seinem Lebensrhythmus mit dem Gang der Sonne gelebt hat. Und August Hermann Franke erzieht seine Jugendlichen dazu, dass sie eben um 6 Uhr aufstehen und dann um 6.30 Uhr die ersten Stunden stattfinden und. Und wenn man sich das dann weiter anguckt, dann ist das im Grunde genommen die Vorstufe zu unserer Industriegesellschaft, die ohne eine Zeiteinteilung und ohne eine Arbeitsteilung überhaupt nicht mehr auskommt. Und natürlich ist vieles von dem, was August Hermann Franke vor 325 Jahren mit seinen pädagogischen Programmen gemacht hat, für uns heute nicht mehr state of the art. Aber die Grundideen sind hochaktuell und August Hermann Franke, das muss man auch ganz deutlich sagen, bei aller Strenge, ist immer zuerst mal ein Menschenfreund gewesen. Er hat sich gegen jede Art von körperlicher Strafe ausgesprochen und hat übrigens auch bei seinem Landesherrn, der ja als...
Das war der sogenannte Soldatenkönig.
Soldatenkönig bezeichnet wird, ist er für den Frieden eingetreten und hat gesagt, selig sind die Friedfertigen, Majestät. So war Franke drauf.
Okay. Also das mit der Zeit wusste ich jetzt auch nicht, muss ich zugeben. Das finde ich nochmal einen wirklich spannenden Aspekt.
Und so könnte man das für andere Tugenden auch durchdeklinieren. Also letztlich sind das christliche Grundgedanken, die immer mit einem respektvollen Umgang mit dem eigenen Leben appellieren oder daran appellieren, damit umzugehen, als ein Geschenk Gottes.
Kommen wir jetzt mal vom 18. in das 20. Jahrhundert. Am Ende der DDR hatte Halle den Ruf einer Diva in Grau, wie auch der Titel eines Fotobandes von Helga Paris lautet. Die wunderbare Bausubstanz der Stadt, die den Zweiten Weltkrieg ja relativ glimpflich überstanden hatte, war in einem furchtbaren Zustand. Wie schlimm sah es in den frankischen Stiftungen aus?
Die frankischen Stiftungen sind wie ein Brennglas für den heruntergekommenen Zustand, in dem sich die ganze Stadt Halle befand. Denn die frankischen Stiftungen wurden ja absichtlich seit Beginn der DDR und seit ihrer Auflösung, der ja noch vor Gründung der DDR stattfand, 1946, wurden ja absichtlich vernachlässigt und dem Vergessen übergeben. Was dazu führte, dass die Universität, die die ganzen Gebäude und Sammlungen übernommen hatte, die Gebäude nutzte und sich auch, ich würde heute sagen, mehr schlecht als recht um die Sammlungen kümmerte. Die Leute, die wirklich für die Sammlung zuständig waren, also meine direkten Vorgänger, haben sich redlich bemüht und denen ist überhaupt kein Vorwurf zu machen, aber sie hatten einfach nicht die Unterstützung aus der Universitätsleitung, um diese großartigen, international ja auch wertvollen Sammlungen zu erhalten. Und insofern habe ich die Frankischen Stiftungen direkt in der Wende als ein ziemlich trauriges und ruinöses Ensemble kennengelernt, was aber, das gehört auch mit dazu, auch einen gewissen morbiden Charme hatte, der für mich auch etwas Inspirierendes hatte.
Zu DDR-Zeiten hatten die Stiftungen ja auch die Selbstständigkeit verloren und mussten dann 92 neu gegründet werden, neu aufgebaut werden, klar. Das geschah unter der Ägide des Bibliothekars und Literaturwissenschaftlers Paul Raabe, der viele Mitstreiter hatte, unter anderem auch ganz prominent den damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, ein Hallenser mit Leib und Seele, der den Vorsitz des Stiftungskuratoriums übernommen hatte. In unserem MDR-Archiv habe ich ein Interview mit Genscher aus dem Jahre 1994 gefunden und dabei betont er nochmal die Bedeutung der frankischen Stiftungen nicht nur im städtischen, sondern auch im europäischen Kontext.
Und deshalb habe ich gern die Aufgabe des Kuratoriumsvorsitzes übernommen, um die Stiftungen wieder in ihrer alte Rolle mit hineinzubringen, die sie einmal im kulturellen, geistigen Leben Europas gespielt hat. Die frankischen Stiftungen sind ohne das soziale Engagement ihres Gründers August Hermann Franke überhaupt nicht denkbar. Ich habe ihn einmal an der Rede hier in Halle als das soziale Gewissen dieser Stadt bezeichnet. Und das geht ja über die Bedeutung hinaus, die man ihm normalerweise im theologischen Bereich zumisst.
Hans-Dietrich Genscher, der auch mal gerne vorbeigeschaut hat mit prominenten Gästen.
Das ist wirklich interessant, denn genau in dem Jahr, in dem dieses Interview entstanden ist, führte er niemand Geringeres als Henry Kissinger und Michael Gorbatschow in die Frankischen Stiftung. Es gibt ein ganz berühmtes Foto von diesen drei Staatsmännern und Staatslenkern vor dem Sockel des Franke-Denkmals, wo ja draufsteht, er vertraute Gott.
Und das hat auch Gorbi akzeptiert.
Ja, sie waren auf diesem Foto sind sie sehr heiter und wurden von dem damaligen stellvertretenden Stiftungsdirektor Helmut Obst herumgeführt, der mit Sicherheit darauf verwiesen hat, was eigentlich die Inspiration und Kraftquelle für August Hermann Franke war.
Ja, Hans-Dietrich Genscher war als Hallenser natürlich mitbeteiligt am Wiederaufbau. Der wurde 2021 offiziell abgeschlossen. Insgesamt sind rund 157 Millionen Euro investiert worden. Diese Zahl habe ich gefunden bei Ihnen. Das meiste kam von staatlichen Stellen, von der EU, vom Land, vom Bund, von der Stadt. Wie groß aber war der Anteil von nichtstaatlichen, von privaten Spendern?
Also man muss sagen, dass seit 2021 noch was passiert ist, denn wir haben dann entdeckt, dass ein kleiner Trakt, der sich entpuppte als ein Bauwerk aus dem frühen 18. Jahrhundert, noch nicht saniert worden war, den hatten wir noch übersehen. Und deswegen waren wir sehr froh, dass Bund und Land uns geholfen haben, diesen letzten Trakt auch noch fertigzustellen. Den haben wir jetzt erst im Mai seiner neuen Nutzung übergeben, sodass wir insgesamt von 160 Millionen Euro Investitionen sprechen können. Wir sind natürlich sehr froh, dass wir das insgesamt so hinbekommen haben, denn es stellt sich heraus, dass der Wiederaufbau der Frankischen Stiftung, der ja ein 30 Jahre währender Marathonlauf war, ein gesamtstaatliches Werk gewesen ist. Das war die öffentliche Hand, natürlich Bund, Land, auch Städtebaufördermittel, auch die EU, aber ganz viele nichtstaatliche Geldquellen und Kraftquellen haben dort mit Einfluss genommen, andere Stiftungen und nicht zuletzt ganz viele Privatmenschen. Nicht ohne Grund haben die Frankischen Stiftungen bis heute einen Freundeskreis, einen Förderverein mit rund 1000 Mitgliedern, die jedes Jahr Geld geben, was auch regelmäßig mit in den Stiftungshaushalt fließt. Und so kann man wirklich sagen, dass der Wiederaufbau der Frankischen Stiftung eine gesamtstaatliche Leistung ist, an der die unterschiedlichsten Kräfte teilgehabt haben. Kirche und Staat, Ost und West, EU und Bundesrepublik. Und so ließe sich das fortsetzen. Das ist großartig.
Und Sie waren von Anfang an mit dabei. Sicher eine aufregende Zeit. Sie haben damals die berühmte Naturalienkammer der Frankischen Stiftungen wiederentdeckt und ja auch wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wie spannend war das?
Das gehört mit zu den spannendsten Kapiteln dieser Wiederaufbauarbeit. Man muss sich ja vorstellen, dass ich das große Glück hatte, im Alter von 30 Jahren hierher zu kommen und schon über fachliche Kenntnisse verfügte, weil ich über die Gründung der lutherischen Kirche in Amerika promovierte und insofern die geschichtlichen Hintergründe kannte. Und das war sicherlich für Paul Raabe dann auch ein Grund, mich gleich auf die andere Seite des Tresens zu ziehen, vom Benutzer hin dann zum Archivar. Und ich fing an mit einem grauen Kittel nach Feierabend, wenn der Lesesaal, den wir dann wieder geöffnet hatten, geschlossen hatte, in die Kammern und in die Zimmer zu steigen und zu gucken, was eigentlich da war. Und es stellte sich heraus, dass nicht nur das großartige Archiv mit Zehntausenden von Manuskripten da war, die ja auch einen Spiegel von weltgeschichtlichen Ereignissen darstellen, sondern ich stieß auf immer mehr Objekte und auch auf Schränke, die in der Fachliteratur 1992 noch als Überreste einer einst bedeutenden Wunderkammer beschrieben worden waren und bei der sich im Laufe von Monaten herausstellte, dass im Grunde genommen noch die gesamte Kunst- und Naturalienkammer aus der Zeit Gotthilf August Frankes, muss man sagen, 1741, vorhanden war. Nämlich die vier wichtigen Komponenten einer Wunderkammer bestehen ja aus den Sammlungsobjekten. Und die haben wir bis heute in einer etwas reduzierten Form. Dann die Sammlungsschränke, die alle original vorhanden sind, mit der originalen Farbfassung. Drittens der Raum, für den dieses Mobiliar angefertigt wurde.
Unterm Dach?
Sozusagen. Unter dem Dach, das ist im Mansardgeschoss des historischen Waisenhauses. Und dann viertens die Anordnung, die Systematik, die sich einmal aus der Anordnung der Schränke ergibt, aber dann auch aus den Katalogen und aus den Archivalien. Dann bin ich zu Paul Rabe gegangen und habe ihm das erzählt und er hat erst gezögert, weil er das gar nicht glauben wollte und die Renovierung des Waisenhauses war zu dem Zeitpunkt schon in vollem Gange und der Architekt hatte eigentlich vorgesehen, in diesem großen Saal ein Möbellager einzurichten für das Mobiliar aus dem Freilinghausensaal. Und ich habe dann aber nicht locker gelassen und Herrn Rabe so lange damit bearbeitet, bis er gesagt hat, gut, dann versuchen wir das. Und dann war es noch ein weiterer Schritt zu erreichen, dass die Wunderkammer genauso wieder hingestellt wurde, wie sie 1741 übergeben worden ist. Und als das dann gelungen ist, haben wir uns alle gleichermaßen gefreut. Und bis heute ist das ja im Grunde genommen das touristische Highlight in den Frankischen Stiftungen.
Ja, also wirklich erstaunlich. Und das Wort Wunderkammer ist da absolut treffend.
Darf ich dazu noch zwei Dinge sagen? Erstens ist diese Wunderkammer tatsächlich auch so etwas wie der Geburtsraum des Realschulwesens, weil August Hermann Francke diese Kammer eingerichtet hat, anders als andere Kammern, die dann für wissenschaftliche Zwecke eingerichtet wurden oder um eben damit auch zu reüssieren, hat August Hermann Francke das für Unterrichtszwecke eingerichtet. Das wissen wir aus einem Brief, den er an seinen Landesherrn geschrieben hat, hat daran also Anschauungsunterricht betrieben. Und zum Zweiten ist diese Wunderkammer Ausgangspunkt für ein internationales Wunderkammernetzwerk, was wir vor 5 Jahren gegründet haben und was eben auch die internationalen Beziehungen der Frankischen Stiftung sehr festigt und sehr erweitert.
Also auch wieder Forschung wahrscheinlich in diesem Netzwerk, die da stattfindet, wo man sich austauscht.
Ganz genau, denn es ging uns um die Frage, wie viele solcher Universalsammlungen gibt es eigentlich noch weltweit? Und es stellt sich heraus, dass die Kunst- und Naturalienkammer der Frankischen Stiftung nicht die größte Sammlung ist im Vergleich zu den anderen Mitgliedseinrichtungen, aber sicherlich eine, wenn nicht die vollständigste.
Da könnte man jetzt noch lange drüber sprechen. Am besten, man schaut sich das an in Ihrer Jahresausstellung, die sich dieses Mal speziell dieser Wunderkammer widmet, und zwar unter dem Titel 300 Jahre Neugier.
Ja, das stimmt. Es wurde wirklich höchste Zeit, dass wir mal das Thema Wunderkammer uns für eine Jahresausstellung vornehmen. Und da wir das Thema Ordnung als Jahresthema gewählt haben, haben wir uns dann also rangewagt an dieses Sujet. Und was entstanden ist, ist eine Art Gebrauchsanleitung, wie man diese Kunst- und Naturalienkammer des 18. Jahrhunderts heute anschauen muss, wie man sich ihr nähern muss und wie es gelingen kann, die Geheimnisse, die in den Bemalungen, in der Systematik verborgen ist, zu entschlüsseln und zu lüften. Also ein Besuch dieser Ausstellung kann ich nur empfehlen, wobei ich sagen muss, dass ich die Kuratierung dieser Ausstellung meinen Kollegen überlassen habe, der Kustodie und der Stabsstelle Forschung.
Kommen wir wieder zurück zu Ihnen. Ich muss sagen, ich finde, dass Sie im wissenschaftlichen Sinne auch ein Netzwerker sind und immer wieder Verbindungen aufgebaut haben, unter anderem nach Savannah. Sie haben schon drüber gesprochen, Savannah im US-Bundesstaat Georgia. Da hatten Sie über die Missionierung auch gearbeitet, Ihre Dissertation geschrieben. Und ja, Sie haben dann angeregt, eine Städtepartnerschaft auch zwischen Halle an der Saale und Savannah. Und Ja, da ist richtig was draus geworden.
Ja, das kann man sagen. Es war schon lange der Wunsch der Stadtspitze, eine Städtepartnerschaft mit einer US-Stadt anzugehen. Und ich kenne die USA seit meiner Kindheit und habe darüber wissenschaftlich gearbeitet, wie Sie gesagt haben. Und mir war ziemlich schnell klar, dass die Stadt Savannah dafür geeignet ist, weil sie eine ähnliche Größe hat oder zumindest in Relation, in den USA ist ja alles größer als hier, aber es ist eine Stadt, bei der man sich vorstellen kann, dass das funktioniert.
Und Savannah ist auch eine bezaubernde Stadt. Ich war selber vor ein paar Jahren mal da. Eine der schönsten Städte des alten Südens mit ganz viel alter Bausubstanz noch.
Sehr schön. Und warum wir das dort angeregt haben, ist einfach, weil es da auch schon fast 300 Jahre Beziehungen hingibt, denn die Stiftungsdirektoren haben im 18. Jahrhundert nicht Missionare, sondern so, man würde heute sagen Auslandspfarrer dorthin geschickt, um die deutschsprachigen Siedler zu betreuen. Und dessen sind sich die deutschsprachigen Nachkommen heute auch noch sehr bewusst. Und deswegen gibt es die sogenannte Georgia Salzburger Society, mit der wir enge Kooperationen haben und wissenschaftliche Projekte durchführen.
Und es gibt noch eine andere Verbindung, die Sie wieder ins Leben gerufen haben, eine Verbindung nach Indien zur Stadt Tharangambadi im Südosten Indiens, das knapp 200 Jahre eine dänische Kolonie war und wo ein Missionar der frankischen Stiftungen namens Bartholomäus Ziegenbalg als Missionar tätig war. Sie haben mitgeholfen, das einstige Wohnhaus Ziegenbalgs in ein Museum umzugestalten. Sie waren ja auch selbst dort. Ich weiß, dass Ihnen das Projekt besonders am Herzen liegt. Können Sie kurz schildern, was da in Indien entstanden ist? Ganz im Süden ist es ja, ne?
Ja, es ist so, dass in Tharangambadi, so heißt der Ort heute, ein großes dänisches Vorsteht aus dem 17. Jahrhundert und auch viele Kolonialbauten noch aus dieser dänischen Zeit. Und deswegen ist es auch heute ein sehr touristischer Ort. Und dort steht unter anderem auch das erste Wohnhaus von Bartholomäus Ziegenbalg, der in der Kirchengeschichte als der Gründungsvater der evangelischen Mission gilt. Und der übrigens Maßstäbe gesetzt hat, weil er vor über 300 Jahren angefangen hat, die indischen Sprachen zu lernen und die Bibel in die indischen Sprachen zu übersetzen und sogar noch einen Schritt weiter gegangen ist in die landesübliche Literaturform, nämlich auf Palmblätter diese Bibelübersetzung zu machen und hat dort im Sinne Frankes Schulen gegründet, Waisenhäuser gegründet und wird bis heute hoch verehrt. Und ich bin oft dort gewesen und bin 2012 mit dem Vorschlag hierher zu meinen kirchlichen Partnern zurückgekommen, dort in diesem ehemaligen Wohnhaus, ein wunderschönes Haus mit einem sehr repräsentativen Balkon, ein Museum für den interkulturellen Dialog einzurichten. Und das ist dann auch wieder mit vielfältiger Hilfe gelungen. Das Auswärtige Amt hat Geld gegeben, die Kirchen haben eine Stelle zur Verfügung gestellt. Und ich habe heute gerade den neuesten Report gekriegt aus dem Museum, aus dem Ziegenbalg-Museum und bin entzückt und erstaunt und beeindruckt, wie lebendig dieser Ort als Kultureinrichtung genau diesen Ansatz des interkulturellen Dialogs fortsetzt.
Also die frankischen Stiftungen waren schon ganz lange ein Ort mit internationaler Ausstrahlung. Und als solcher hatten sie sich auch beworben, um als UNESCO-Welterbe anerkannt zu werden. Sie sind nach wie vor auf der Vorschlagsliste, aber ein erster Versuch, auf die Liste zu kommen, ist gescheitert im Dezember 2015. Wie bitter war das für Sie?
Das war sehr bitter, weil wir sehr viel Arbeit reingesteckt hatten in die Vorbereitung und weil wir sehr, sehr hoffnungsvoll waren. Wir waren auch ermutigt worden aus Kreisen, die das ganz gut einschätzen können. Und deswegen war es für uns eine besonders bittere Überraschung, dass wir dann so mir nichts, dir nichts abgewiesen worden sind in Paris. Aber wir haben den Antrag rechtzeitig zurückgezogen, um eben weiterhin die Möglichkeit zu haben, einen zweiten Anlauf zu nehmen. Und wir sind im Moment dabei, mit Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt diesen zweiten Anlauf zu machen. Aber es ist kein leichtes Unterfangen. Und warum nicht? Weil die frankischen Stiftungen eben nicht so daherkommen wie, sage ich mal, Neuschwanstein oder wie eine mittelalterliche Kathedrale, wo man davor steht und sagt, das ist aber toll und das ist aber wirklich schön. So. Die frankischen Stiftungen sind vor allen Dingen wertvoll aufgrund ihrer bahnbrechenden Ideen, die sie vor über 300 Jahren in die Welt gesetzt haben und die bis heute fruchtbar gemacht werden können. Und wenn es gelingt, die Frankischen Stiftungen außerdem noch auf die UNESCO-Welterbeliste zu bringen, dann ist das ganz sicherlich ein großartiges Ziel und ein großartiger Erfolg. Und daran arbeiten wir im Moment.
Gibt es da eine zeitliche Perspektive?
Wir sind im Moment in einem sogenannten Preliminary Assessment. Das ist ein ganz neues Vorverfahren, was die Frankischen Stiftungen auch ziemlich als erste mit durchlaufen müssen. Und auf der Grundlage dieses Preliminary Assessment reichen wir Dossiers ein an ICOMOS International. Das ist ja die internationale Denkmalbehörde, die dann eine Empfehlung ausspricht, ob ein weiterer Vollantrag lohnt oder nicht. Und wir erwarten in diesem Herbst diese Antwort. Und wenn wir dann ermutigt werden, einen weiteren Antrag zu schreiben, dann werden wir wahrscheinlich relativ wenig Zeit haben, weil wir ziemlich am Anfang der neuen nationalen Tentativliste stehen.
Also es gibt eine Perspektive, das ist jetzt wichtig. Und unermüdlich waren Sie in den letzten Jahrzehnten auch für das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt Halle unterwegs, unter anderem als Vorsitzender der Historischen Kommission von Sachsen-Anhalt, wo Sie eine Lanze für die Landesgeschichte gebrochen haben. Das ist auch nicht so ganz unwichtig, wenn man sich auskennt. Und auch für die Stadtgeschichte haben Sie Grundlegendes erreicht, indem Sie 2001 den Verein für hallische Stadtgeschichte gegründet haben. Auch dieses Kind ist mittlerweile 24 Jahre alt und auch prächtig gediehen.
Ja, so ist es. Und beides übrigens, Landesgeschichte und Stadtgeschichte, aus demselben Motiv, dass ich der Überzeugung bin, erstens, dass man etwas über seine eigene unmittelbare Umgebungsgeschichte wissen sollte, damit man Dinge richtig einordnen kann. Und zum Zweiten, dass man als Historiker, der ja auch auf Staatskosten ausgebildet worden ist, auch die Pflicht hat, etwas zurückzugeben an die Öffentlichkeit. Und deswegen habe ich zusammen mit Kollegen diesen Verein gegründet, übrigens auch in der Landesgeschichte darauf geachtet, dass dann Formate entwickelt wurden für Präsentationen, für Vorträge, die die ganze Öffentlichkeit ansprechen, wo der ganz normale Stadtbürger hinkommen kann und sich etwas anhören kann über einen bestimmten Platz, über ein bestimmtes Denkmal, über bestimmte Vorgänge. Wir haben zum Beispiel die schöne Reihe ersonnen, Stadtgeschichte braucht Raum, und haben 50 rote Liegestühle angeschafft. Und die stellen wir immer noch jedes Jahr ein paar Mal draußen im städtischen Raum auf. Und dann werden Vorträge gehalten. Das letzte Mal, dass ich da war, war es am Rieveufer. Und da ging es dann eben um die entsprechenden geschichtlichen Zusammenhänge dort.
Also in die städtische Öffentlichkeit hineinzuwirken, das war dann auch immer Ihnen wichtig als Direktor der Frankischen Stiftungen. Mit vielen, vielen Veranstaltungen im großen Freilichhausen-Saal der Stiftungen, Diskussionsrunden, Gespräche, zuletzt mit dem Soziologen Steffen Mau zur Frage, wie tickt der Osten, nachzuhören übrigens bei mdrkultur.de. Worum geht es Ihnen dabei?
Ich glaube, dass Kultureinrichtungen immer auch eine politische Aufgabe haben. Da geht es nicht darum, eine bestimmte Weltanschauung zu transportieren, sondern da geht es darum, Verantwortung als demokratischer Akteur wahrzunehmen. Und das gilt insbesondere auch für die Frankischen Stiftungen, die meiner Überzeugung nach eine lange Tradition bis hin zu den Vorläufern einer demokratischen Überzeugung eben mitbringen. Denn August Hermann Francke ging es auch immer darum, Partizipation zu erzeugen, sich gegen Segregation auszusprechen, Menschen zu erzüchtigen, eben am gesellschaftlichen Prozess teilzuhaben. Und das ist ja heute wichtiger denn je. Insofern sind die Frankischen Stiftungen da auch heute wieder gefragt, zusammen mit anderen wichtigen Kultureinrichtungen des Landes und der Bundesrepublik für demokratische Teilhabe einzutreten.
Ja, nun ist die Demokratie, wie wir sie kennen, gefährdet in den europäischen Ländern, aber natürlich auch bei uns. Die AfD, auch und besonders in Sachsen-Anhalt, gilt als gesichert rechtsextrem. Was würde das für die Kultur in diesem Land bedeuten, wenn bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr eine Regierungsmehrheit für die AfD herauskäme?
Ich bin kein Hellseher, aber ich befürchte, dass die kulturelle Vielfalt großen Schaden leiden würde und dass die Unabhängigkeit der Kultureinrichtungen sehr auf den Prüfstand gestellt würde, so dass man befürchten muss, wenn das eine länger anhaltende Tendenz wäre, dass Kultur zurückgedrängt wird und kulturelle Vielfalt ins Abseits gerät, so dass dann eben auch wichtige Stützpfeiler unserer demokratischen Gesellschaft allmählich erodieren. Und dagegen müssen wir uns wehren, dagegen müssen wir aufstehen, denn ich bin auch nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Mehrheit der Menschen hier im Osten, hier in Sachsen-Anhalt, letztlich zu demokratischen Strukturen steht. Aber es muss besser vermittelt werden. Es müssen auch neue Mechanismen erfunden werden, die Leute zu beteiligen und wirklich ranzuholen. Und da sehe ich auch einen gewissen Erfolg in den Frankischen Stiftungen, weil wir immer Formate ersinnen, mit denen wir die unterschiedlichsten Öffentlichkeiten ansprechen. Sie haben vorhin, glaube ich, die Unterhausdebatte erwähnt. Das ist so ein Format, wo wir Menschen einladen, zu aktuellen Dingen zu diskutieren. Und da kann jeder seine Meinung sagen und mehr noch, die Moderatoren sorgen dafür, dass jeder auch durch seine Platzwahl dann eben ein bestimmtes Statement abgibt. Ein ganz tolles Format, wo man sich trotzdem sehr ungezwungen dann miteinander austauschen kann. Und so gibt es ganz viele Formate für die entsprechenden Zielgruppen. Vieles davon habe ich vorhin schon aufgezählt, auch in den unterschiedlichen Generationen, die dafür sorgen sollen, Menschen mitzunehmen, einzubinden, sie zu aktivieren, sich selber zu beteiligen und ihnen ihre Eigenverantwortung auch bewusst zu machen. Ein demokratischer Staat ist ja kein Supermarkt, wo man sich bedient, sondern ist eine Sache, in der jeder Einzelne und jede Einzelne von uns sich auch einbringen muss und auch aktiv werden muss, Zeit investieren muss. Und ich glaube, dass das in den Frankischen Stiftungen gut vorgelebt wird.
Wie geht's für Sie persönlich weiter? Als gelernter Historiker wird einem ja so schnell nicht langweilig, oder?
Nein. Paul Raabe hat mir mal, als er mir in das Amt verholfen hat, gesagt, ach, wissen Sie, Herr Müller-Balke, warten Sie mal 2-3 Jahre, dann können Sie auch wieder Wissenschaft betreiben. Ich komme ja eigentlich aus der Forschung und ich bin ja eigentlich hierher gekommen mit wissenschaftlichen Fragestellungen und das reizt mich immer noch. Und jetzt nach 22 Jahren hoffe ich, dass ich diese Ansage von Herrn Raabe jetzt endlich einlösen kann. Es hat eben länger als 2 bis 3 Jahre gedauert. Es war nicht möglich, nebenher wirklich ernsthaft Wissenschaft zu betreiben. Aber ich habe schon angekündigt, dass ich nach einer gewissen Karenzzeit vielleicht doch dann wieder im Lesesaal der Frankischen Stiftung auftauchen werde. Denn es gibt viele Fragen, die mich brennend interessieren und zu denen ich wirklich gerne noch arbeiten würde.
Wir sind gespannt. Thomas Müller-Balke hat viel bewegt und viel erreicht. Er hat den Wiederaufbau der Frankischen Stiftungen entscheidend vorangetrieben. Daraus geworden ist ein einzigartiger Bildungskosmos mit ihrer barocken Architektur, ihren historischen Sammlungen, ihrer altehrwürdigen Bibliothek und mit den vielen pädagogischen und sozialen Projekten sind die Stiftungen ein kultureller Leuchtturm mit internationalem Aktionsradius, ein Ort der Kommunikation, der Bildung und der Teilhabe. Besten Dank, Thomas Müller-Balke, für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft.
Sehr, sehr gerne und auf Wiedersehen.
Ja, und am Schluss habe ich noch einen kleinen Tipp für alle, die sich für Geschichte interessieren. Oft lauern ja die spannendsten Geschichten nur einen Steinwurf entfernt. Das ist der Grundgedanke unseres MDR-Kultur-Podcasts Weltgeschichte vor der Haustür. Und natürlich waren wir, das heißt unsere Hosts Linda, Charlie und Tom, auch schon in der Wunderkammer der Frankischen Stiftungen. Wer also mehr darüber wissen will, der kann sich einmal die Ausstellung, die aktuelle Ausstellung angucken oder in Vorbereitung schon mal diesen Podcast, den Sie in der ARD-Audiothek finden, anhören. Diese Empfehlung sozusagen in eigener Sache. Mein Name ist Stefan Nölke. Besten Dank fürs Zuhören und Ihnen eine gute Zeit.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.